herzlich willkommen zu unserem literarischen Special. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallo Daniel.
Und ich bin der Daniel. Ja, ja, verdammt. Hallo Stefan. Es ist ja schon ein bisschen her, dass wir das letzte Mal das literarische Special aufgezeichnet haben. Es ist, glaube ich, fast ein Jahr her und so lange kann es dauern, bis man dann wieder zusammenkommt, um einen Podcast zu machen. Was liegt denn auf deinem Nachttisch, Stefan?
Die Fans werden jetzt wahrscheinlich mit den Augen rollen, also wenn wir Fans haben, die uns das hier hören.
Sag's schon, was liegt auf deinem Nachttisch?
Auf meinem Nachttisch lag zuletzt die Abenteuer vom Brack der Barbar, und zwar der vierte Band, Die Götzen erwachen von John Jacobs.
Ja, es gibt eigentlich nur noch Brack und dich. Wie viele Bände gibt's insgesamt? Wirst du noch die nächsten 2, 3, 4 Episoden Brack lesen oder?
Nein, also ich habe ja zwischendurch auch nochmal was anderes gelesen. Ich habe jetzt noch den letzten Band der Terra Fantasy Reihe vor mir und noch einen aus dem Uhlenstein Verlag, wo eine Kurzgeschichte vom Brack drin ist. Der letzte Band besteht auch nur noch aus Kurzgeschichten.
Aber es gibt keine Gesamtausgabe. Du musst dir also alle zusammensammeln, richtig?
Ja, es gibt leider keine Gesamtausgabe. Würde ich mir tatsächlich sehr wünschen. Also, werte Verleger, wenn ihr das da draußen hört, macht doch mal eine coole John Jacobs Brack und seine Abenteuerreihe. Coolen Illustrationen im Hardcover und in geiler, ungekürzter Übersetzung.
Na, ich bin sicher, dass wir uns auch noch mal etwas intensiver mit Brack beschäftigen werden. Da die Cone-Folge ja ganz gut angekommen ist und Barbaren auch zeitlos sind, kann man sich damit auch später nochmal mit beschäftigen.
Immer wieder gern, Daniel. Du weißt doch, mit Barbaren rennst du bei mir offene Türen ein.
Das glaube ich gern. Was sagst du denn zu der schönen Festausgabe von Conan?
Hervorragend. Also ich habe mir alle 6 Bände gegönnt. Und zwar im Hardcover. Und jetzt kommt mal Jammern auf ganz hohem Niveau. Also diese Ausgabe ist wirklich toll. Was aber das i-Tüpfelchen gewesen wäre, wäre es, wenn die Farbillustrationen, die damals in der Heine-Version enthalten waren, in den 3 Bänden, auch in der Fester-Version in Farbe enthalten gewesen wären. So sind sie halt in Schwarz-Weiß enthalten, aber dafür sind alle anderen Illustrationen drin und es macht einfach im Regal einfach optisch was her. Die Bücher sind top verarbeitet und für den Preis kann man echt nichts verkehrt machen.
Also es lohnt sich auch auf jeden Fall. Das ist wie die anderen Bücher, die Fester rausbringt, also die Clark Ashton Smiths Kurzgeschichtenbände oder auch die Howard Horror Kurzgeschichtenbände. Das sind alles ganz tolle Bücher. Das Problem ist eben nur, es kommt so viel raus.
Ja, ich würde mir auch gerne mehr Zeit zum Lesen wünschen, aber irgendwie finde ich das nicht. Aber genug von meinem Nachttisch. Was liegt denn auf deinem Nachttisch?
Das letzte, was da lag, war Stephen Kings Finderlohn. Das ist der Nachfolgeband vom Mercedes-Killer. Mr. Mercedes hieß er, glaube ich, der Vorgänger. Und ist überhaupt kein Horror, ist eher eine Kriminalgeschichte. Es kommen ein paar Figuren aus dem ersten Teil vor, also der Detektiv und seine Assistenten. Aber die tauchen tatsächlich erst sehr spät auf in dem Buch. Und eigentlich geht es vielmehr darum, dass ein Junge einen alten Koffer findet, in dem Notizbücher von einem Schriftsteller sind, der ermordet wurde. Das ist so der Plot. Und der ist wirklich sehr gut, der Roman. Also konnte man sehr schnell durchlesen. Sehr schön. Jetzt habe ich gleich gefragt, was in dem Brack-Buch passiert.
Ja, wie der Titel schon sagt, die Götzen erwachen. Brack befindet sich im Königreich der 2 Buchten und er ist Sklave auf einer Galeere, die in den Krieg zieht gegen das Königreich der 2 Buchten. Sie werden natürlich am Anfang versenkt und er kommt in diese Stadt, wird aufgenommen und dann passieren mysteriöse Dinge, weil nämlich auf einmal Steinstatuen anfangen zu laufen und ähnliches. Also klassische Sword and Sorcery, wie man sie kennt.
Klingt doch sehr gut. Also.
Ja.
Okay, wir wollen uns aber heute nicht mit Sword and Sorcery befassen, sondern wir befassen uns mit einem anderen Fantasy-Genre. Ich würde sagen, wahrscheinlich eher so Low-Fantasy und im Übergang zum Jugendbuch. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit Taran und dem Zauberkessel und Taran und anderen Abenteuern. Es gibt insgesamt 5 Bücher, richtig, Stefan?
Das ist richtig. Wobei, es gibt die 5 Bücher, die die Hauptgeschichte führen, also die Chroniken von Prydain. Und da gibt es noch einen Kurzgeschichtenband, der Geschichten zwischen den Abenteuern danach und davor wiedergibt.
Genau, der Findling und andere Geschichten ist das. Von Lloyd Alexander übrigens.
Genau, der rundet sozusagen die 5 Bücher dann nochmal ab.
Ich habe die Bücher selber in 2 Hardcovern gekauft. Die gab es nur noch antiquarisch, aber in der Neuauflage, ich weiß nicht, ob das in der Neuauflage immer noch der Fall ist, da wurden alle Taran-Geschichten in einen Band zusammengepackt. Leider wurden aber Kapitel innerhalb des Buches vergessen, was ich, das kann ich mir überhaupt nicht ausmalen. Also das geht überhaupt nicht. Insofern sollte man gucken, dass man, wenn man irgendwie sich für das Thema interessiert, eine vollständige Ausgabe bekommt, weil das wäre schon ziemlich schade, wenn man ein Buch liest, wo dann plötzlich einfach mal ein Kapitel fehlt.
Ich empfehle da halt die Ausgabe, die ich mir gegönnt habe. Es kam, glaube ich, Anfang der 2000er eine schöne Edition bei Bastei Löwe heraus. Die 5 Bücher plus der Findling. Schön mit den Illustrationen auch enthalten. Und die sind meines Wissens auch ungekürzt.
Ja, insgesamt gibt es 5 Bücher. Das heißt, wir haben das Buch der 3, mit dem alles startet. Der Schwarze Kessel, den wir vor allen Dingen kennen aus dem Film, aus dem Disney-Film. Die Prinzessin von Lyr, der Spiegel von Lunet und zum Abschluss dann noch der Fürst des Todes. Wir möchten jetzt in dem Podcast nicht den Inhalt von jedem Buch durchgehen, weil das ist nicht ganz einfach und würde auch die Zeit hier sprengen, auch wenn wir eigentlich sehr viel Zeit haben. Aber ich glaube nicht, dass das so interessant ist. Es ist, glaube ich, viel interessanter, sich das Ganze mithilfe der Figuren zu erschließen. Wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen uns grundsätzlich darüber unterhalten, was diese Bücher so für Themen haben. Und im ersten Buch, das Buch der 3, geht es einfach darum, dass sich die Heldengruppe findet. Und woraus besteht denn hier unsere Heldengruppe? Also worum geht's hier überhaupt in Taran und der Zauberkessel?
Also Taran und der Zauberkessel, wie du schon sagtest, ist eigentlich der bekannte Name des Disney-Films, den vielleicht die meisten kennen. Und hier hat Disney halt es so gemacht, es hat eigentlich aus den ersten beiden Büchern die markantesten Sachen rausgenommen und in dem Film zusammengeschmissen. Kurze Anmerkung, war übrigens mein erster Kinofilm und ist auch immer noch der beste Disney-Film aller Zeiten für mich, weil da wird nicht gesungen drin. Noch nicht mal von dem Baden, der in dem Film drin vorkommt.
Das ist richtig. Lloyd Alexander fand übrigens den Film so ganz nett, aber hat irgendwie doch wenig mit den Büchern zu tun.
Ja.
Ist tatsächlich so.
Ja, das erste Buch, wie du schon sagtest, das Buch der 3, ist sozusagen, wo sich unsere Heldengruppe findet. Wir haben halt auf der einen Seite den Hauptprotagonisten, Taran, der im Deutschen auch Namensgeber der Reihe ist, unseren Hilfsschweinehüter. Er hat es noch nicht mal zu einem normalen Schweinehüter gebracht. Ja, also es ist ja eine Jugendbuchreihe und Taran ist halt junge Teenie sozusagen, der mehr möchte, der Abenteuer erleben möchte, der ein großer Ritter werden wird, der halt von der Welt träumt, sie zu bereisen. Und ja, er kann sich nichts Schlimmeres vorstellen, als ein Schweinehüter zu sein.
Das Ganze beginnt sogar noch damit, dass es heißt, Taran hätte lieber ein Schwert geschmiedet. Doch Kol, der mit der praktischen Seite seiner Erziehung betraut war, bestand auf Hufeisen. Das gefällt dem Jungen natürlich gar nicht, denn er möchte gerne Heldentaten vollbringen. Heldentaten, so wie die Taten, die Fürst Gwydion verbringt, ein Sohn des Don, der große Held ist in Prydain und gegen das Unrecht kämpft. Jetzt trägt sich aber zu, dass Taran, der zusammen mit Kol, der ihn sozusagen dazu bringt, Hufeisen zu schmieden, und Daspen, das ist ein alter Zauberer, der mehrere hundert Jahre alt ist, eine ganz besondere Aufgabe hat, die auch nicht so unwichtig ist, denn er soll sich ja um das Schwein Henwen kümmern. Bis zu diesem Punkt, wer jetzt schon ein bisschen was über keltische Mythologie kennt, wird gewisse Namen schon sehr bekannt finden. Henwen kennt man vielleicht, das ist eine magische Sau, die Weizen, Gerste und Bienen in den Süden von Wales bringt und im Norden einen Wolf, einen Adler und ein katzenähnliches Ungeheuer gebiert. Interessanter Punkt, dieses katzenähnliche Ungeheuer taucht dann später im dritten Band auf. Das gibt's nämlich auch. Lloyd Alexander hat das alles so ineinander vermischt. Taran ist zum Beispiel ein Himmels- oder Donnergott und Kol ist einer der 3 mächtigen Sauhirten, die es in der keltischen Mythologie gab. Und Fürst Gwydion ist eigentlich ein Zauberer, aber er ist eben der Sohn der Sonnengöttin Don. Und Lloyd Alexander hat also hier die ganzen Mythen zusammengebastelt und daraus eben einen eigenen Mythos erschaffen, eben den Mythos von Prydain. Jetzt passiert aber das Schlimme, als Taran sich um Henwen kümmern soll, reißt Henwen aus und verschwindet in den düsteren Wald. Und Taran direkt hinterher.
Während der Verfolgung in den Wald trifft Taran auf seinen ersten Gefährten, und zwar auf Gurgi, den Waldmenschen.
Man also weiß es nicht.
Gogi ist, ja, er wird als Halbmensch bezeichnet. Halb Tier, ja. Halb Mensch. Er ist eine Mischung. Er hat mich immer so beim Lesen oder auch wenn man den Film halt sieht, er hat sowas von einem kleinen Bigfoot. Gogi ist eigentlich der Sidekick. Was für Batman Robin ist, ist für Taran Gogi.
Ja, und da er ja immer nur in Reimen spricht, von Reißen und Beißen, springt er sozusagen auch nochmal dieses Jugendbuch-Element rein. Ne? Das ist dann schon recht kindlich.
Ja, er macht auch er ist auch für die humoristische Seite zuständig. Also wie zu sagen, ja, der R2-D2 C3PO in einem halt bei Taran. Am Anfang ist es natürlich so, auch wie zum Beispiel im Film, die Zusammenkunft ist etwas schwierig und die Zusammenarbeit, aber auch im Laufe des Abenteuers finden sich Gogi und Taran und Gogi wird dann nachher, Taran erkennt ihn als Meister an und weicht ihm eigentlich gar nicht mehr von der Seite, weil er sich halt schwört, immer auf Taran aufzupassen, ihn zu beschützen, weil er im Nachhinein so gut zu ihm war. Wie vorher kein anderer.
Aber eigentlich ist Gogi ja in Begleitung von Fürst Gwydion. Denn Fürst Gwydion ist unterwegs, um Daspin um Rat zu fragen. Denn der gehörnte König, der im Buch der Drei auftaucht, ist ganz in der Nähe und hat es auf Henwen abgesehen.
Der gehörnte König, der ja im Film eine große Präsenz ist, also der wirklich der Hauptschurke ist, ist im Buch der Drei eigentlich nur ein, kleinerer Nebencharakter und eigentlich der Lakai des großen Oberbösewichts, nämlich Araun.
Genau, Araun ist der Todesfürst. Das ist der Sauron Predaeons, könnte man fast sagen. es ist aber so, dass er eben Diener und Handlanger hat, unter anderem auch Achen. Das ist die Frau, die unser Abenteuertrupp aus Taran, Gwydion und Gogi dann auch bald finden werden. Und Achen ist eine Zauberin, die nicht nur unglaublich mächtig, sondern auch unglaublich schön ist. Sie hat aber gleichzeitig in ihrer Burg auch eine Angehörige ihrer Familie, also sehr weit entfernten Familie, nämlich die junge Ailonvi.
Ja, Ailonvi. Ja, am Anfang denkt man so, es ist die Mary Sue des Tarans-Universums, aber nein, es ist natürlich das starke Mädchen an der Seite Tarans. Und Ailonvi hat auch wie im Film diesen magische goldene Kugel, diesen Spielball. Ja, im Laufe der Abenteuer entpuppt sich Ailonvi als wesentlich mehr als nur eine Nichte Aachens oder wie im Film einer Küchenmagd.
Also mir hat die Figur eigentlich ganz gut gefallen. Man muss ja auch immer überlegen, es ist Jugendbuch, sonst wirken die Figuren ja immer sehr überzeichnet. Ich fand das eigentlich schon sehr nett gelungen, dass sie eben durchaus auch mal Konter gibt und eben auch ihren eigenen Kopf hat in dem Sinne.
Das fand ich auch sehr schön. Also, da muss ich dir recht geben. Das ist nicht so das typische Mädchen. Sie ist eher vom Aussehen, meine ich, eher so die Mary Sue. Blond, blaue Augen. Also das, ich sag mal, das typische schöne Mädchen, so wie man sich das schöne Mädchen in Anführungsstrichen vorstellt. Und aber sie gibt bei Taran, sie ist eine gute Ergänzung zu ihm. Also wenn die beiden zusammen sozusagen, ich würde sagen, auf der Bühne stehen, ergänzen sie sich gut. Es ist eine sehr gute Harmonie, die zwischen den beiden spielt. Da ja nun alle in der Burg sozusagen zusammen sind, werden...
Es gibt ja noch einen Gefangenen in der Burg.
Ja, da kommen wir gleich noch zu, Daniel. Du greifst ja vor.
Stimmt, ja.
Aachen trennt ja Gwydion und die anderen voneinander und schmeißt ja Taran in den Kerker. Mhm. Gogi ist mittlerweile von der Truppe getrennt und Ailonvi schafft es ja, den Taran zu befreien und sagt ihm, dass sie seinen Gefährten auch befreien wird und sie treffen sich dann am Fuße der Burg.
Genau, und zu Tarans Überraschung ist es nicht für Gwydion, der befreit wurde, sondern es ist ein völlig Unbekannter mit einer Harfe. Es ist ein Barde namens Fludor Flamm, der, wie sich später herausstellt, ein König ist. Und dieser Mann hat aber noch eine schöne Eigenart. Er neigt dazu, die Wahrheit ein wenig zu verdrehen. Und so gab ihm dann der hohe Barde Taliesin eine Harfe, die immer, wenn eine Lüge gesprochen wird, eine Seite reißt. Auch ein Comic Relief natürlich, der dann sehr gerne benutzt wird. Aber es ist trotzdem sehr nett gemacht, also... Weil auch dieser Charakter, er ist wesentlich älter als Taran, aber vertraut trotzdem auf Tarans Führung, was ich sehr interessant finde.
Was auch sehr schön ist, also er hat eigentlich auch mit der Figur im Film nicht wirklich viel gemein. Im Buch hat er krauses, rotes Haar und einen wirklich krausen Bart. Und während man, ich sag mal ja, überspitzt im Film den kleinen, trotteligen Opi hat.
Ja, das stimmt, ja.
Und jetzt ist die Gruppe sozusagen zusammen und vollständig. Wir haben halt Taran, Ailonvi, Gogi und Fludor Flamm, die den Kern der Geschichten so, also den Kern bilden, um die die Geschichten spielen, die auch in jedem Buch wiederkehren, als sozusagen als die Haupt- und Heldengruppe. Aber einer fehlt noch. Und wer, Daniel?
Dolly fehlt noch. Im Film, sagen wir mal, ein bisschen merkwürdig dargestellt als bärtiger Zwerg mit Feenflügeln, der sehr klein ist und so.
Und gelbe Klamotten trägt, was ich auch sehr, sehr merkwürdig. Also die Filmfigur Dolis hat leider so gar nichts mit dem Dolly aus den Büchern gemeint.
Nee, was ich auch sehr schade finde. Also da hat der Film leider doch versagt. Aber Gott sei Dank haben wir die Bücher. Dolly ist einer der Unterirdischen. Das heißt also, das ist ein Teil des Zwergenvolkes und er ist der einzige Zwerg im Reich von König Aidilek, der sich nicht unsichtbar machen kann. Dolly wird dann den Gefährten als Führer zur Verfügung gestellt und zeigt ihnen dann den Weg. Das ist die Kerngruppe, die immer wieder in den Büchern auftaucht. Jetzt wollen wir kurz einen Blick auf die 5 Bücher werfen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Weil wer die Bücher noch lesen möchte, der möchte natürlich nicht schon das Ende erfahren von den Sachen. So wie die das immer im Deutschlandfunk im Büchermarkt machen, wenn die nämlich ein Buch vorstellen, erzählen die nämlich direkt das Ende von dem Buch. Und dann denke ich mir immer, warum soll ich dieses Buch dann noch lesen? Wir haben das Buch der 3 und anschließend folgt dann der Schwarze Kessel. Was passiert denn im Schwarzen Kessel?
Immer noch auf dem Buch der 3, wie gesagt, ist das Buch, wo die Gruppe sich findet. Der Schwarze Kessel ist jetzt das, wo sozusagen das Böse an sich das erste Mal richtig manifestiert. Der Schwarze Kessel ist auch der Zauberkessel, der auch dem Film den Namen verlieh. Hier sind also aus Buch 2 sind sehr, sehr viele Elemente noch in den Film eingeflossen. Arawn hat sich des Schwarzen Kessels bemächtigt und der Schwarze Kessel ist halt fähig, Kesselkrieger zu erschaffen. Untote Krieger, die natürlich in dem Sinne wesentlich fähiger sind, oder jetzt sagen wir nicht fähiger, sondern eher zäher, um endgültig getötet zu werden, und hat natürlich dadurch eine schlagkräftige Truppe.
Die Gruppe möchte dann also erfahren, und es gibt einen großen Kriegsrat und es kommen viele andere Fürsten aus den umliegenden
Commonwealth.
Genau, aus den unterschiedlichen Commons. Und dann macht sich die Gruppe auf zu den Marschen von Morwa, wo sich 3 alte Hexen befinden, nämlich Ordu, Orwen und Orgoch. Die können dann der Gruppe sagen, wie man den Kessel auch vernichten kann. Das nächste Buch wäre dann die Prinzessin von Lyr. Und hier erfährt man mehr über Alonwi.
Alonwi muss nach Lyr reisen, einer Insel, auf der ihre Familie wohl früher beheimatet war. Alonwi soll halt hier weiter leben, ihre Ausbildung zu Prinzessin machen und mehr oder weniger.
Duale Ausbildung, ja.
Heldin-Prinzessin ist jetzt auch im dualen Studium erhältlich, jedenfalls in den Commons. Aber am Hofe von Lyr passieren merkwürdige Ereignisse und Alonwi verschwindet. Taran macht sich auf den Weg, Alonwi zu finden. Auf dem Weg in die Wildnis von Lyr.
Wo man auch dann das katzenähnliche Ungeheuer zutreffen ist. Das sich nämlich in einer Hütte befindet, in der seltsame alchemistische Dinge passiert sind.
Ja, sehr schön.
Der folgende Band, der Spiegel von Lynet, beschäftigt sich dann mit Taran selber, der nämlich gar nicht genau weiß, wer er eigentlich ist und wo er herkommt.
Ja, Taran macht sich sozusagen auf einem Selbstfindungstrip, um herauszufinden, wie Daniel schon sagte, wer bin ich, wo komme ich her, wo will ich eigentlich hin? Was wir alle mal durchgemacht haben, die Pubertät. Ja. Naja, überspitzt gesagt. Ist auch einer der wenigen Bände, der sich, also Alexander hatte diesen Band eigentlich als letzten Band geplant, aber seine Verlegerin und alle konnten ihn davon abhalten, ihn nicht als den letzten zu nehmen. Taran versucht dann hier sich selbst zu finden und wir begleiten Taran und Gogi auf der Reise durch die Commons.
Und schließlich haben wir dann noch den Fürst des Todes. Das ist der letzte Band, der die ganze Saga sozusagen zum Abschluss bringt.
Und uns zum großen Finale führt.
Genau, richtig. Hier würde ich sagen, ist es am besten, wenn man dann als Leser, der diese Reihe noch erleben möchte, den Podcast beendet und sich den Rest dieses Podcasts dann anhört, wenn er dann alle Bände gelesen hat. Denn jetzt wollen wir uns ganz allgemein nochmal über die ganzen 5 Bände unterhalten, wie das sich so zusammenfügt am Ende. Insofern vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder oder noch ein wenig später, wenn die Bände gelesen sind. Viel Spaß beim Lesen.
Viel Spaß beim Lesen.
Und herzlich willkommen zurück zu dem Teil des Podcasts, wo wir über alle Dinge sprechen können, über die wir vorher nicht sprechen konnten. Jetzt muss ich einfach mal sagen, was ich sehr gut fand an der ganzen Reihe war, dass du tatsächlich immer wieder selbst Nebenfiguren hast, die wieder auftauchen und dann plötzlich wieder wichtig werden. Das heißt, das fängt an mit Ordu, Orwen und Orgoch zum Beispiel, die, nachdem man denkt, ja, der schwarze Kessel ist vorbei, die haben ihren Job erledigt. Nein, die tauchen später im Spiegel von Lunet auch nochmal auf und erzählen Taran, wo dieser Spiegel zu finden ist. Das finde ich zum Beispiel ziemlich klasse.
Es ist eine sehr stimmige Welt in sich und alles greift schön ineinander. Und auch wenn es manchmal ein bisschen naiv daherkommen mag, es bleibt trotzdem spannend und interessant. Zum Beispiel in der, wo Taran dieses kleine Schächtelchen mitten im Wald findet, wo einfach nur ein kleiner Fingerknochen drin ist.
Stimmt, das war im vierten Band, ja.
Und man sich denkt so, was soll denn das jetzt? Und dann nachher dann auf diesen Magier trifft und sich dann herausstellt, dass dieser Fingerknochen von dem Magier ist und er eigentlich nur damit, dass man den Fingerknochen zerbricht, besiegt werden kann.
Ja, und das ist nur ein kleiner Teil, das ist eine kleine Mini-Episode innerhalb dieses Selbstfindungstrips, den Taran dann durchführt. Er geht ja dann in dem vierten Band, er versucht sich ja dann selber als Töpfer und als Weber, Schmied. Das sind alles Dinge, wo er dann feststellt, es ist nicht das, was wo sein Talent liegt. Also das fand ich auch sehr nett. Gerade auch die Suche, ne? Wer sind seine Eltern? Er will ja im Grunde, dass er von hoher Geburt ist, damit er Ailonvi heiraten kann, weil sie ja eine Prinzessin ist und er nur ein Hilfsschweinehirt. Hofft also immer wieder, ne, dass er vielleicht doch irgendwie ein Kind ist, was von einem Edelmann stammt oder so. Aber kann eben nicht so recht rausfinden, wo er herkommt.
Auch sehr schön fand ich zum Beispiel auch die Sache halt mit der Katze. Ja. Und dem, hilf mir noch gleich dann, wie hieß noch gleich nochmal der Gnome?
Oder Glu.
Glu, genau, Glu. Diese Sache habe ich zum Beispiel damals für meine D&D-Runde entliehen. Da fanden sie auch eine kleine Hütte im Wald, wo dann die Schuhe vor dem Bett standen, diese kleinen Schüchen, und daneben dieser Käfig, der sozusagen für mich gesprengt wurde. Und irgendwann taucht diese Katze halt auf.
Und selbst die Katze taucht ja wieder auf. Selbst der Zauberer...
Ja, die Katze wird ja das Reittier.
Genau, richtig, Glu. Weil...
Das ist ja, weil sie ja
diesen Hafenspiel, genau, ja. Der ehemalige Riese, Glu, taucht dann später auch noch auf. Genauso wie Prinz Run, den man auch aus dem dritten Buch kennt, wo ich dachte, oh, das ist einfach nur eine super Nebenfigur. Nein, der wird dann später König Run und hat dann irgendwie Pläne, die aber nicht recht zu funktionieren scheinen. Und Taran muss ihm dann zeigen, wie man eine Hafenmauer baut. Das sind so Geschichten, die finde ich eigentlich sehr nett. Auch die Geschichte um Achen, die einst Araun gezeigt hat, wie man zaubert und dann von Araun verraten wurde. Und auch dann später bei Daspen lebt, völlig ihrer Kräfte beraubt. Das macht dieses ganze Prydain-Universum irgendwie greifbar und auch erfahrbarer.
Ich fand auch sehr schön zum Beispiel, dass auch Taran mit den Büchern her auch immer gereift ist und älter ist.
Ja, das stimmt.
Du hast dann auch dann, wie sich die Beziehungen zu, ich sag mal, die Kids, die sich kennenlernen, jetzt Taran und Ailonvi, und am Anfang sich noch ein bisschen anzicken. Ne, junge Mädchen, du doof, Zauberkugel, du blöd, Zauberschwert, geh weg. Und dann später so, ach, dann geht jetzt Ailonvi weg, aber sie ist doch gar nicht so uninteressant, wo sie dann auf nach Lyr muss und ähnliches. Und wie sich dann am Ende sozusagen eigentlich dann doch zusammenfinden. Also fand ich gar nicht, ich bin kein Freund von Liebesgeschichten.
Ja, der Baba braucht keine Liebesgeschichte.
Da gibt es auch viel Liebe drin.
In anderer Form.
Aber mehr Hiebe statt Liebe. Aber hier ist es halt wirklich so, ich fand das noch nicht mal störend. Ich fand das über die 5 Bücher sehr schön und stimmig aufgebaut.
Ja. Es ist ein Jugendbuch. Das heißt, wir haben einen gewissen moralischen Aspekt dabei bei den Geschichten. Aber ich muss gestehen, ich habe es nicht als Kind gelesen. Ich find's schade. Also das ist wirklich ein richtig tolles Buch. Wirklich zitierfähig. Also es ist wirklich fantastische Sachen drin, wie zum Beispiel schon allein der Besitz eines Schwertes, so scheint mir, verführt seinen Eigentümer dazu, es zu benutzen. Das sind so Kleinigkeiten, die ich ganz, ganz nett fand. Genauso wie du hast dich auf etwas eingelassen, was du nicht beherrschst, und das führt meist zu einem traurigen Ende. Das sind Dinge, also da sind wirklich wie immer wieder Zitate bei, also wo ich mir denke, das ist wirklich ein schönes Ding, das trägt man da noch so ein bisschen mit sich herum.
Was ich auch sehr schön fand, war zum Beispiel auch das mit den, ich sag mal, die Kesselkrieger, die ja so immer die Zombies Untoten sind, aber sie keine super, in dem Sinne, keine super effektive Superwaffe sind, sondern halt auf einen bestimmten Radius um den Kessel rum geschränkt. Je weiter sie sich vom Kessel entfernen, je schwächer werden sie. Also musst du den Kessel eigentlich immer mit dir führen, damit du die Gruppe am Laufen hältst. Das hat so ein bisschen was wie bei Warhammer damals, beim Tabletop, mit den Miniaturen. Wenn du Untote gespielt hast, wenn dein Nekromant oder dein Vampirfürst nicht in der Nähe war, waren deine Zombies und Skelette unnütz.
Und da muss man einfach mal sagen, diese Kesselkrieger, das macht ja auch den Disney-Film so unheimlich. Es sind Leichen, die in den Kessel geworfen werden und dann wieder auferstehen als Tote. Das ist schon, also auch hier wieder, ne, dieser keltische Mythos, gerade auch diese Kesselmythen, die es bei den Kelten gab.
Ja, beim Film führte es dafür, dass der Film im Nachhinein geschnitten werden musste. Für alle, die das gerne mal nachvollziehen wollen, Zeichentrickfilme wurden damals so gemacht, die wurden gezeichnet und vertont und dann fertig gemacht. Und da kann man im Nachhinein nichts mehr schneiden, weil das ein Stück ist. Das ist so, als wenn man aus der Videokassette was rausschneidet und dann fehlt was. Ihr könnt, für diejenigen, die den Film zu Hause haben, die können das gerne mal nachvollziehen und gucken sich die Szene an, wo der gehörnte König die Toten zum Leben erweckt. Die Toten erheben sich und man sieht die Räuber, die vorher dem gehörnten König gedient haben, angstschlotternd neben dieser Grube stehen. Und dann springt sozusagen dieser Untote auf die Räuber. Da kommt ein Schnitt. Man hört es übrigens auch an der Musik, weil die in einem übergegangen ist.
Das wusste ich gar nicht. Da muss ich mal drauf achten. Ist mir nie aufgefallen. Ja, zum Schluss muss man sagen, die Geschichte endet so, wie man sich's vorstellt. Der junge Taran, der aus ungeklärten Verhältnissen stammt, entpuppt sich tatsächlich als der neue König von Prydain. Aber das ist schon gut gemacht. Also es ist wirklich so ein Ende mit einem fröhlichen und einem traurigen Auge. Denn auch wenn wir herausgefunden haben, dass Taran sozusagen der neue König ist, ist es wie beim Herrn der Ringe, alle, die irgendwie Zauberkräfte in sich tragen, werden jetzt Prydain verlassen und die Menschen sind wieder auf sich selbst gestellt. Es gibt keine Magie dann mehr. Wir finden dann endlich raus, wer Taran ist, woher er kommt. Dustmane hat ihn auf einem Schlachtfeld gefunden. Und wir finden auch raus, warum das Buch der Drei heißt. Das war auch irgendwie völlig unbekannt, weil es nämlich die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft beschreibt. Das sind die drei Lebensabschnitte. Das heißt also, alle von Tarans Freunden, Ailonvi, Fludur, Gurgi, Doli, Dustmane, Fürst Gwydion selbst, werden alle Prydain verlassen. Taran darf mitkommen, aber er entscheidet sich dann trotzdem dafür, zurückzubleiben. Und nur weil Ailonvi sich wünscht, ganzen Zauberkräfte zu verlieren, kann sie dann ebenfalls bei ihm bleiben und dann mit ihm zusammen als König und Königin können sie dann bei Prydain regieren. Ich fände es noch schöner, wenn Ailonvi sozusagen trotzdem mitgeht. Also das fände ich irgendwie noch, das wäre noch mehr die tragische Figur. Aber so reicht's auch schon. Ist auch gut gemacht.
Es ist ja eine Jugendliche. Ja, sollte vielleicht irgendwo ein Happy Hand haben. Man kann das so ein bisschen vergleichen eigentlich so, ne? Jetzt ist alle Magie raus, jetzt haben wir das Vales, so wie wir es heute kennen, und alle anderen magischen Wesen sind nach Avalon gereist, Irland.
Das war die Geschichte rund um Taran. Bleibt nur noch ein Aspekt, der dir noch aufgefallen ist, Stefan, und du hast völlig recht, als du es mir erzählt hast.
Ja, und zwar, das Lustige bei dieser Serie ist einfach das, Araun, der Fürst des Todes, ist eigentlich die ganze Zeit in den fünf Büchern eigentlich nur der MacGuffin. Er wird immer nur erwähnt und taucht eigentlich nie wirklich persönlich auf.
Ja, stimmt. Das stimmt. Und er hat ja wirklich magische Fähigkeiten gehabt. Die hat die größten Schätze gestohlen, Prydains, die das Leben für die Menschen so viel einfacher gemacht hätten. Wie eben Flüge, die das Feld selber flügen und solche Dinge. Er taucht tatsächlich nicht auf. Also selbst im letzten Buch nicht, was der Fürst des Todes heißt.
Naja, sagen wir mal so. Man weiß es nicht.
Ja. Eine seiner Kräfte besteht ja darin, dass er eben die Gestalt wechseln kann.
Was wir ja auch in Buch 5 am Anfang beschrieben bekommen, dass ja Fürst Gwydion in Prydain unterwegs ist und Taran in Gefahr sieht, dass er von Arauns Kriegern angegriffen wird. Er will ihn dann retten und dann verschwindet Taran und die Kesselkrieger greifen Gwydion an und stehlen ihm sein Schwert, aber Taran bleibt verschwunden. Und später sind sie auf Cair Dustmane und dort ist Taran. Und er ist verwundert, was er denn dort macht und warum er ihm nicht geholfen hat. Und Taran sagt ihm, er ist gerade erst wieder von der Reise zurückgekehrt.
Dann findet man heraus, dass Achen beschreibt, dass Araun eben das Reich nur als jemand anders verlassen kann. Aber du hast recht, ist mir nie aufgefallen, ist aber tatsächlich so, zieht sich wirklich von Anfang bis Ende durch. Immer wieder taucht er auf und immer wieder ist er im Munde, aber als tatsächliche Figur ist er nicht dabei. Das waren die Chroniken von Prydain von Lord Alexander. Ganz klare Empfehlung, hat mir unglaublich gut gefallen. Selten so eine schöne Buchreihe gelesen. Ist natürlich was völlig anderes als unsere letzte Besprechung, aber nichtsdestotrotz, das ist wirklich ein Fantasy-Klassiker, der sich immer noch lohnt. Und ich verlinke auch nochmal, ich hoffe, das gibt's noch bei YouTube, das Interview mit Lord Alexander, der unglaublich cooler Typ war. Also ganz, ganz großartig. Er zeigt dann, was Fans ihm dann geschickt haben. Und da war irgendwie eine Leserin hat ihm dann kleine Puppen geschickt von all seinen Figuren. Was ganz cool ist. Selbst gemacht. Fand ich sehr niedlich.
Und eine Empfehlung für die, die das, ich sag mal, zu faul sind zum Lesen und lieber hören,
oh,
die
jetzt ja, uns stimmt. Hören,
der SWR hat eine wunderbare Hörspielreihe herausgebracht mit 5 Hörspielen, die halt aber alle immer einen Zauber im Namen haben. Das erste Hörspiel heißt das Zauberschwein, dann der Zauberkessel, die Zauberkatze. Der Zauberspiegel und zum Schluss das Zauberschwert. Einzeln sind sie über diverse Auktionshäuser wahrscheinlich noch zu bekommen. Da wahrscheinlich ein bisschen teurer. Es gibt aber eine Komplettbox, die sehr schön gemacht ist. Die gibt's auch schon für kleines Geld. Und die kann ich jedem nur ans Herz legen. Ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es gibt 1-2 kleine Änderungen im Gegensatz zu den Büchern.
Lohnt trotzdem.
Ja, lohnt auf jeden Fall. Und begeistert nicht nur die Kleinen.
Richtig, richtig gut in Szene gesetzt. Hochkarätige Sprecher. Gute Geräuschkulisse, insgesamt eine ganz klare Empfehlung. Auch wenn die, wie gesagt, nur 45 Minuten lang sind, 45 bis 50 Minuten pro Folge. Da fallen ein paar Sachen runter, ist aber egal, ist trotzdem sehr gut. Dann danke fürs Zuhören. Danke, Stefan, für die Mitbesprechung von Lord Alexanders Chroniken von Prydain.
Immer wieder gern.
Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es, ich glaube, etwas barbarenartiger wird, richtig?
Meinst du etwa, wir machen ein Brack-Special?
Ich dachte eher an was Biblisches. Hören wir uns dann beim nächsten Mal.
Schauen wir mal. Genau. Okay,
bis dann.
Auf Wiederhören.
Tschüss.